Eine der vornehmen Mailänder Damen, die einen geschichtlich berühmten Namen trug, hatte einen ihrer Paläste mit 150 Betten für die Aufnahme von Verwundeten zur Verfügung gestellt. Unter den Soldaten, die in diesem wundervollen Palast lagen, befand sich ein Grenadier vom 70. Regiment, der sich einer Amputation hatte unterziehen müssen und nun in Todesgefahr schwebte. Um ihn zu trösten, sprach die Dame ihm von seiner Familie und er erzählte, dass er der einzige Sohn von Bauersleuten sei aus dem Departement Gers. Es bereite ihm großen Kummer, dass er sie im völligen Elend zurücklassen müsse, denn nur er hätte für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Er fügte hinzu, dass es für ihn ein großer Trost gewesen wäre, wenn er seine Mutter vor seinem Tode noch einmal hätte umarmen können. Ohne ihm von ihrem Plan etwas zu sagen, entschloss sich die Dame sofort, Mailand zu verlassen. Sie bestieg die Eisenbahn und begab sich ins Departement Gers, zu der Familie, deren Adresse sie erfahren hatte. Dem alten kranken Vater gab sie 2000 Franken und sie nahm die arme Bäuerin mit sich zurück nach Mailand. 6 Tage nach jener Unterhaltung, die sie mit dem Grenadier gehabt hatte, konnte der Sohn seine Mutter, seine Wohltäterin unter Tränen segnend, umarmen. Aber wozu so viele Szenen des Schmerzens und der Verzweiflung schildern und dadurch vielleicht peinliche Gefühle erregen? Warum mit so viel Behagen sich über bejammernswerte Bilder verbreiten und sie in einer Weise ausmalen, die man übergenau und trostlos nennen könnte? Es sei mir erlaubt, auf diese sehr natürliche Frage mit einer anderen Frage zu antworten. Gibt es während einer Zeit der Ruhe und des Friedens kein Mittel, um Hilfsorganisationen zu gründen, deren Ziel es sein müsste, die Verwundeten in Kriegszeiten durch begeisterte, aufopfernde Freiwillige, die für ein solches Werk besonders geeignet sind, pflegen zu lassen? Da man nun einmal darauf verzichten muss, dass sich Wünsche und Hoffnungen der Gesellschaft der Friedensfreunde, die Träume des Abbé de Saint-Pierre und die begeisterten Fantasien des Grafen de Salon jemals erfüllen werden. Da man immer wieder den Ausspruch eines großen Denkers wiederholen könnte, die Menschen sind so weit gekommen, dass sie sich töten, ohne sich zu hassen, dass einer den anderen ausrottet, ist der höchste Ruhm und die größte von allen Künsten. Da man es so weit gebracht hat, zu erklären, dass wie Graf Joseph de Maistre versichert, der Krieg göttlich sei. Da man jeden Tag neue und schreckliche Vernichtungsmittel erfindet, und zwar mit einer Ausdauer, die eines besseren Zwecks wert wäre, und da die Erfinder solcher mörderischen Maschinen in fast allen großen europäischen Staaten, die alle immer stärker aufrüsten, mit Beifall überschüttet und ermutigt werden. Da man endlich, ohne andere Anzeichen zu erwähnen, gemäß der geistigen Lage in Europa Kriege voraussehen kann, die, wie es scheint, in näherer oder ferner Zukunft unvermeidlich sein werden. Warum sollte man da nicht eine Zeit verhältnismäßiger Ruhe und Stille benutzen, um eine Frage von so großer und umfassender Wichtigkeit von dem doppelten Standpunkt der Menschlichkeit und des Christentums aus zu studieren? Warum sollte man nicht versuchen, hierüber zu einem Entschluss zu kommen? Zweifellos wird ein Gegenstand von so allgemeinem Interesse, wenn er nur einmal zur Debatte gestellt ist, Überlegungen und Schriftsätze bei anderen hervorrufen, die geschickter und sachverständiger sind als ich. Aber wenn man dieses edle Ziel erreichen will, ist es dann nicht nötig, dass dieser Gedanke einmal den verschiedenen Zweigen der großen europäischen Familie unterbreitet wird, um die Aufmerksamkeit und das Mitgefühl aller derjenigen zu erwecken, deren Seele so empfindsam ist, dass die Leiden ihrer Mitmenschen sie bewegt. Gesellschaften solcher Art würden, sobald sie einmal für die Dauer errichtet sind, natürlich zu Friedenszeiten untätig bleiben, aber sie würden in ständiger Bereitschaft sein für den Fall eines Krieges. Dann aber würden sie nicht nur auf das Wohlwollen der eigenen Landsbehörden zählen dürfen, sondern auch von den Herrschern der kriegführenden Mächte alle Vollmachten und Erleichterungen verlangen können, die nötig sind, um ihre Werke zu dem erwünschten Ziel zu führen. Es müssten also in jedem Land die ehrenwertesten und am meisten geachteten Männer als leitende Mitglieder der Hauptausschüsse tätig sein. Diese Ausschüsse müssten sich an diejenigen wenden, die vom Gefühl wahrer Menschlichkeit getrieben, bereit wären, sich augenblicklich diesem barmherzigen Werk zu widmen, bereit wären, im Einverständnis mit den militärischen Instanzen, mit ihrer Unterstützung und unter ihrer Leitung auf dem Schlachtfeld selbst, während des Gefechts, Pflege und Hilfe zu leisten und diesen Dienst an den Verwundeten bis zu ihrer völligen Genesung fortzusetzen. Man wird die Bereitschaft zu einem solchen freiwilligen Opfer häufiger finden, als man zu glauben geneigt ist. Und sehr viele werden künftighin, da sie von höheren Verwaltungsbehörden ermutigt und unterstützt werden, selber das Gefühl haben, von Nutzen zu sein und Gutes tun zu können. So werden sie zweifellos, selbst auf eigene Kosten, herbeieilen, um für einige Zeit diese so menschenfreundliche Aufgabe durchzuführen. Wie groß wäre in unserem Jahrhundert, das man anklagt, voll Egoismus und Kälte zu sein, für edle und mitfühlende Herzen, für ritterliche Charaktere der Anreiz, gleichen Gefahren zu trotzen wie der Krieger, aber aufgrund einer freiwilligen Sendung des Friedens, des Trostes und der Selbstverleugnung. Tatsachen, welche uns die Geschichte liefert, beweisen, dass es keineswegs weltfremde Träumerei ist, wenn man mit einer solchen Opferbereitschaft rechnet. Es möge genügen, einige Beispiele aufzuzählen. Der Erzbischof von Mailand, der heilige Carlo Borromeo, weilte fern von seiner Diözesanstadt, als dort im Jahre 1576 die Pest ausbrach. Er eilte sogleich zurück, um ungeachtet aller Ansteckungsgefahr den Kranken Hilfe und Ermutigung zu bringen. In den Jahren 1720 und 1721, als diese grausame Geißel der Völker Marseille verheerte, zeichnete sich Erzbischof Belsons de Castelmoron durch heroische Opferbereitschaft aus. John Howard durcheilte ganz Europa, um Gefängnisse, Lazarette und Spitäler zu besichtigen und überall zweckmäßige Reformen anzuregen. Er starb 1790 zu Cherson an einem Fieber, das er sich während eines Aufenthalts in einem pestverseuchten Bezirk der Krim bei der Pflege eines Kranken zugezogen hatte. Schwester Martha von Besançon war weithin bekannt, weil sie in den Jahren 1813 bis 1815 Verwundete der verbündeten Armeen mit gleicher Liebe pflegte wie ihre Landsleute. Einige Jahrzehnte früher, im Jahre 1790, tat sich eine andere Nonne, Schwester Barbara Schiener, in Freiburg durch ihre sorgfältige Pflege hervor, die sie den Verwundeten jener Truppen, die in ihr Vaterland eingefallen waren, in gleicher Weise zuteil werden ließ, wie denen, die ihr Vaterland verteidigten. Vor allem aber wollen wir zwei Beispiele von Opferbereitschaft aus unserer eigenen Zeit erwähnen, die sich im Krimkrieg ereigneten und die in sehr viel engerer Beziehung zu dem Gegenstand stehen, der uns hier beschäftigt. Die französischen Verwundeten und Kranken wurden damals von frommen Schwestern gepflegt. Bei der russischen und bei der englischen Armee jedoch geschah dies durch zwei große freiwillige Organisationen edelmütiger Schwestern, die also vom Norden und vom Westen herbeigeeilt waren und an deren Spitze zwei Frauen standen, die man gern als Heilige bezeichnen würde. Kurz nachdem der Krieg ausgebrochen war, verließ die Großfürstin Helene Pawlowna, eine geborene Prinzessin Charlotte von Württemberg, die Witwe des Großfürsten Michael, St. Petersburg zugleich mit ungefähr 300 Damen, die sich ihr anschlossen, um als Wärterinnen in den Spitälern der Krim, wo tausende russischer Soldaten sie später segneten, Dienst zu tun.